Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Eine neue Woche, SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Heike Fester. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Verhaltensforscherin, stammen aus dem Remstal, haben 13 Jahre auf den Lofoten verbracht und erforschen die Kommunikation von Walen und Delfinen. Und für Orcas sind Sie zum Beispiel unter anderem Expertin. Wie würden sich denn zwei Orcas begrüßen?
Oh, es kommt drauf an, was für eine Stellung die in der Gruppe haben. Aber wenn es ein Muttertier wäre und ein Baby, dann gibt es da meistens einen bestimmten Laut. Und der könnte zum Beispiel sein oder so. Und das Baby würde zurückpfeifen.
Und zwei gleichgestellte Orcas, gibt es die in der Gruppe auch?
Das kann man sich nicht so vorstellen wie die klassische Gesellschaft, die wir so kennen. Also bei den Orcas und den Grindwalen ist es wirklich speziell, weil die leben in Matrilinien. Das bedeutet, wir haben eine Gruppe von ungefähr 10 Tieren. Da hat man die Mutter und die Nachkommen von diesem Muttertier. Da ist kein Vater in der Gruppe. Und das sind natürlich dann Geschwister. Und da gibt's keine Hierarchie wie hier, außer die Mama, die hat natürlich das Sagen. Und das Schöne in diesen Matrilinien ist ja auch, dass die Weibchen mit 40 in die Menopause gehen, keine Jungtiere mehr bekommen und dann übernehmen die so die Großmutterrolle und leben noch bis 105 oder so.
Respekt. Wie groß ist denn so eine Gruppe?
Naja, die kleinste Einheit wären dann halt so 5 oder 6 und das kann aber schon mal bis über vielleicht 20 Tiere gehen, aber dann würden die ältesten Töchter dann doch mit ihrer eigenen Matrilinie anfangen, aus ein bisschen auf Distanz zu gehen und ihre eigene Gruppe bilden. Aber die haben dann immer Kontakt und die verstehen sich auch, weil Orcas oder Matrilinien, die haben Dialekte, damit sie erkennen, zu welcher Matrilinie oder Clan sie gehören.
Und bis zu 16 Stunden verbringen Sie auf dem Wasser, um die Kommunikation der Wale und Delfine zu erforschen und sind jetzt gerade in der Heimat zurück und das schon eine ganze Weile, weil ein neues Projekt kommen sollte. Und wie so viele Menschen sind Sie natürlich auch vom Ausbruch der Corona-Pandemie betroffen. Sie hatten ja einige Vorträge und Veranstaltungen, die haben vermutlich nicht stattgefunden, oder?
Ja, das war für uns oder für mich persönlich auch ein ganz schöner Schlag, weil ich mich darauf vorbereitet habe und unser kleiner Verein Ocean Sounds, den es jetzt hier in Deutschland seit 2014 gibt, es dauert sehr lange, so kleine Organisationen aufzubauen. Und es ging echt über Jahre und endlich hatten wir die Chance mit dem Naturkundemuseum in Stuttgart, dadurch, dass ich auch ein bisschen länger hier bin, etwas zu machen. Das war echt spannend. Also die lange Nacht der Museen, da wären wir mit Musikern zusammengekommen, hätten das Ganze mit Kunst verbinden können. Und Vorträge. Und natürlich ist die eine Seite die Wissensvermittlung, aber die andere Seite für uns Fundraising. Anders kommen wir nicht an Gelder und das ist alles gestrichen. Und das andere ist, dass der Reiseverkehr eingestellt worden ist und die Krise natürlich auch Indonesien betrifft, dort, wo ich mein neues Projekt auf die Beine stellen will. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Jetzt ist alles erstmal Stopp. Und das geht vielen kleinen Organisationen so. Wir wissen dann auch wirklich nicht, wie es weitergeht, weil unsere Probleme vor Ort gehen weiter und sind aber die Hände gebunden. Wir können nichts mehr machen.
Also das wirklich rauszuhören, es geht ums Überleben für Ihren kleinen Verein. Viele Künstler treffen sich inzwischen im Internet. Es gibt Streamings, die veranstaltet werden, Konzerte, gestern Balkonkonzerte. Sehen Sie für sich darin auch irgendeine Möglichkeit?
Es wäre total wünschenswert, wenn die kleinen Organisationen, vielleicht getragen von den größeren Umweltorganisationen, wenn es da auch so eine Plattform geben würde im Internet, wo man seine Beiträge also vorstellen kann. Nur im Moment können wir ja nichts vom Feld zeigen. Also es wären dann eben so Interviews, wie wir das gerade machen, was super ist. Aber dann ein bisschen mehr vielleicht auch untereinander, dass man sich auch in dieser Zeit gegeneinander hilft und bis jetzt weiß ich davon noch nichts, aber es wäre sehr wünschenswert, wenn man das in nächster Zeit irgendwie auf die Beine stellen könnte.
Als Bioakustikerin erforschen Sie die Kommunikation von Walen. Und ich war ganz überrascht zu lesen, Sie fahren, na klar, erstmal mit dem Schlauchboot raus aufs Meer, aber müssen dann abwarten, bis die Wale nicht mehr zu Ihnen kommen. Warum das denn?
Ja, weil es eben kein Whale-Watching ist und ich daran interessiert bin, das natürliche Verhalten der Wale aufzunehmen und nicht, wenn sie an mir interessiert sind. Klar ist es schön, wenn die Grindwale Hallo sagen, ans Boot kommen und ihre Späßchen da treiben, aber das ist nicht das, was mich als Biologin interessiert, weil ich ja wissen will, was machen die normalerweise Und wenn wir die Tiere nicht verstehen, können wir auch nicht verstehen, was für Einwirkungen von uns zum Beispiel da reinfließen. Und deshalb ist es meistens so, man sieht die, oder ich sehe die Wale, sie kommen an, es gibt eine Begrüßung und eine halbe Stunde oder so interagieren die mit einem. Und da muss man einfach durch. Und manchmal fühlen sie sich dann auch genervt, dann muss man eben ganz sanft ein bisschen zurück abwarten. Und nach einer Stunde oder zwei,
dann wird denen langweilig.
Dann irgendwann ignorieren sie einen. Und das ist super, wenn man völlig ignoriert wird und die Tiere dann einfach machen, was sie sonst auch machen.
Und dann beginnen sie zuzuhören, was sich die Wale zu sagen haben. Womit machen sie das?
Mit einem sogenannten Hydrofon, das ist sowas, wie wir hier haben, an Luft, das Mikrofon, nur unter Wasser heißt es Hydrofon. Und das braucht man, weil natürlich Akustik im Wasser ganz anders ist als in der Luft. Und mit diesem Mikro, Unterwasser-Mikro, nehme ich die Wale auf.
Wie tief halten Sie das?
Also von so einem kleinen Schlauchboot kann ich nur maximal ein Kabel von 20 Metern nehmen, was sonst zu schwer wird. Und dann braucht man echt gutes Wetter, also keine Strömung, keine Wellen, weil sonst sich das Kabel bewegt und man kriegt schlechte Aufnahmen. Es wird wirklich schwierig, gute Aufnahmen zu bekommen. Und dann dürfen die Wale natürlich auch nicht wegschwimmen, sondern sollten in der Nähe bleiben. Ist alles nicht so einfach.
Ja, wie kriegen Sie überhaupt raus, dass die Wale dann noch in der Nähe sind? Also klar, Sie hören das dann, aber können Sie da mit dem Schlauchboot hinterher? Vermutlich nicht.
Also das ist eben die Kunst, dass man mit dem kleinen Boot so fährt, dass die Wale sich nicht mehr gestört fühlen. Dass sie denken, naja, es nervt ein bisschen, dass die jetzt an uns hängt, aber gut, wir kriegen sie ja nicht weg. Und dann nehme ich natürlich zuerst mal Fotos von den Tieren, weil jedes Tier ganz speziell aussieht. Man kann die einzelnen Tiere identifizieren, nennt man Foto-ID, an Einkerbung, Größe oder ja alles Mögliche. Und wenn ich die Tiere dann erfasst habe, dann fange ich an, auch Verhaltensaufnahmen, Notizen zu machen. Wenn ich jemand dabei habe, mit der Drohne ist natürlich am allerbesten, weil man von oben viel mehr sieht als von der Seite. Und zusätzlich die Lautaufnahmen von unter Wasser, dann können wir so ungefähr uns ausmachen, was machen die jetzt im Moment.
Und Lautaufnahmen unter Wasser haben Sie auf Ihrer Seite im Internet auf Ocean Sounds jede Menge. Wir hören gerade mal rein, was Sie da zum Beispiel eingefangen haben. Sie grinsen gerade. Sie wissen wahrscheinlich genau, was es ist.
Natürlich. Ja, es sind die Orcas und die sind beim Fressen.
Woran hören Sie das, dass sie beim Fressen sind?
Natürlich kenne ich die CD in- und auswendig, aber wenn Orcas fressen, dann machen die das in der Gruppe, zumindest in Norwegen. Die Aufnahmen sind von Nordnorwegen. Und da jagen die den Hering, die in großen Schwärmen vorkommen, in einer Gruppe, rufen sich also gegenseitig zu und treiben den wie in einem Karussell. Karusselljagd an die Oberfläche und das machen die mithilfe von den weißen Bäuchen. Aber auch dieses Knattern, was man hört, also weil Heringe können hören und deshalb schüchtern die ein, erschrecken die ganz dicht zusammen, wenn die dann Ball unter der Oberfläche sind, dann kommen andere rein, schlagen einmal kräftig mit dem Schwanz rein und dann sind die tot oder betäubt, dann fressen die den Wich einzeln. Also so 7-8 Meter Tiere fressen dann so einen kleinen Hering, spucken manchmal die Kreten sogar aus.
Die Corona-Pandemie ist das beherrschende Thema. Für Sie als Verhaltensforscherin, Sie erforschen die Kommunikation von Walen und Delfinen. Machen Sie sich da auch Gedanken, was eine Pandemie bei Walen beispielsweise auslösen könnte?
Also alle Tiere haben auch Krankheiten. Vielleicht ist auch das Coronavirus von Tieren ausgelöst worden und hat sich auf den Menschen übertragen.
Die Vermutung gibt's ja.
Genau. Und bei bestimmten Walarten, wie jetzt bei den Orcas und vor allem bei den Grindwalen, wäre sowas ziemlich verheerend, weil die könnte man nicht so isolieren. Die bleiben zusammen, bei denen ist diese Gruppenzusammengehörigkeit extrem stark. Man könnte diese Matrilinien, diese Mutterfamilien niemals auseinandertreiben. Und bei den Grindwalen ist auch noch so, dass ganz viele von diesen Matrilinien zusammenleben. Da kann man oft mal über 200 Tiere haben. Das sind alles verwandte Schwestern und ihre Nachkommen. Und man sieht das auch oft bei Strandungen, wenn dann man fragt, warum kommen alle an den Strand und warum gehen die nicht zurück? Es kann gut sein, dass alle krank sind, wirklich auch mit Lungenentzündung. Und dann ist einfach mal eine Familiengruppe oder ein ganzer Pott weg, der stirbt gemeinsam. Die würden niemals ein krankes Tier zurücklassen.
Weil der Verbund so wichtig ist.
Genau, da geht's wirklich um die Gruppe. Auf der anderen Seite dann infizieren die aber auch nicht die anderen Gruppen, weil sie isoliert sind. Das wäre bei den Orcas noch mehr. Da ist die einzelne Matrilinie eigentlich so ein geschlossener Kreis. Die treffen sich schon auch mal mit den anderen, aber nicht so häufig.
Und die Kommunikation ist ihr großes Thema. Jetzt geben zum Beispiel auch Korallenriffe Sounds ab. Inwiefern sind die Navi für Fische?
Also das ist relativ neu für mich ja auch. Ich habe ja immer in Norwegen gearbeitet und jetzt seit ein paar Jahren da in dem schönen Raja Ampat, direkt am Äquator, wunderbares Korallenriff. Und ich stecke den Kopf unter Wasser und es ist unglaublich laut. Da dachte ich, ja, was ist das denn? Aber es sind natürlich ganz viele Fische, die an den Korallen nagen, die fressen. Dann gibt es viele Fische, die kommunizieren. Selbst die kleinsten Lebewesen knattern, machen, schaffen. Also das ist wirklich so eine enorme Geräuschkulisse. Und ich wollte ja tieftauchende Wale, wie zum Beispiel Pottwale, hören. Dazu muss ich wirklich weit, weit weg von diesen Korallenriffen, weil sonst höre ich nichts außer Korallen. Und als ich dann so hing auf meinem Boot da draußen und dachte, oh, es ist endlich weit weg. Ich, Moment mal, wenn ich schon darauf reagiere, dann ist es für die Wale natürlich ein enorm wichtiger Cue. Also die hören an den Korallen natürlich, wo ist die Küste? Und für tieftauchende Wale ist das natürlich sehr wichtig, dass sie nicht stranden zum Beispiel. Gleichzeitig hat jedes Korallenriff seinen eigenen Soundscape, also so eine natürliche Schallkulisse, die auch für uns sehr wichtig ist, nur vergessen wir das ganz oft.
Nochmal ein Erkennungszeichen.
Genau, und wir fühlen uns wohl in einer natürlichen Soundkulisse. Kann man jetzt zum Beispiel schön im Wald auch wieder hören. Für die Wale, die kennen bestimmt die Soundkulissen von all diesen verschiedenen Riffen und orientieren sich daran, navigieren und die Wanderungen sind dadurch gesichert.
Unterwasserlärm ist ein großes Thema. Ist der von der Bedeutung inzwischen mit Plastikmüll vergleichbar?
Das ist ein ganz anderes Problem. Plastikmüll ist immer noch, da können die Tiere es nicht weg. Also Plastikmüll ist überall und deshalb würde ich das nicht vergleichen. Aber Lärm ist auch überall auf den Meeren. Also wenn man sich den Schiffsverkehr, das ist die größte Lärmquelle, anschaut, dann ist es enorm, wie viele Schiffe auf der Welt im Moment, jetzt im Moment vielleicht nicht, aber normalerweise und was für eine Geräuschkulisse das gibt. Und mehrere Studien haben auch festgestellt, dass die Wale dann wirklich sich nicht mehr unterhalten können, nicht mehr richtig kommunizieren können und zum Teil auch nicht mehr fressen können, weil sie dafür auch Sound brauchen.
Aber jetzt könnte man ja sagen, ja, sie können ja noch weg. Wo liegt dann das eigentliche Problem?
Sie können eben nicht weg. Also weil es, wenn man sich das anschaut, auf der Welt kaum noch Plätze gibt, wo es keinen Lärm mehr gibt. Die Tiere müssen fressen, die können nicht in den Supermarkt. Und wenn mir der eine zu laut ist oder der eine Musik spielt, die mir nicht passt, gehe ich halt einen anderen. Das können die Tiere nicht machen. Die müssen fressen. Und wenn der Hering nun mal in dem Gebiet ist, wo die seismische Untersuchung von der Ölindustrie durchführen, wie Norwegen zum Beispiel, dann müssen die Tiere dahin. Ja, und wenn das halt nicht gegeben ist, also da müssen die durch und das ist sehr gefährlich für diese Tiere, aber sie müssen fressen. Also da wird dann eben abgewegt oder dass sie dann die Laute anpassen oder die Kommunikation zurückgehen. Die Gefahr liegt auch, dass wenn ein Muttertier ihr Kalb verliert und die sich nicht mehr wiederfinden können, weil die Geräuschkulisse zu groß ist, dann stirbt das Kleine.
Das ist also ein immer größer werdendes Problem. Für Sie gab es auf den Lofoten auch Probleme und Sie haben sie dann 2016 verlassen. Warum?
Also die Lofoten wurden immer enger für mich und das lag wirklich am Widerstand, den ich da oben bekommen habe. Es ist keine Gesellschaft, die auch Frauen sehr unterstützt, auch wenn sie das immer so angeben. Aber das sind nun mal Fischermänner. Und eine Frau, die ein Boot fährt, die ist einfach vom Teufel mehr oder weniger.
Wie haben Sie das erlebt? Was gab es da für Anfeindungen?
Tja, also dort oben war es wirklich auch so, wenn ich zum Beispiel in den Hafen reingefahren bin, dann wurde mir nicht geholfen beim Boot anlegen. Das waren so die kleinen Schikanen. Aber es wurde tatsächlich wahrscheinlich auch, ich kann es nicht beweisen, von den Walfängern oder Sympathisanten dann auch mein Boot sabotiert, wirklich mit Löchern und anderem Gefährlichen. Und ich wurde auch gemobbt auf Facebook oder sonst was mit Morddrohungen. Ich habe alleine da gewohnt auf der Insel. Im Sommer war alles gut, aber im Winter, also die Isolation, das war alles nicht ganz ungefährlich. Und als ich dann das noch mit den seismischen Untersuchungen publik gemacht habe, dann habe ich auch keine Jobverlängerung mehr bekommen. Andere Gelder wurden gestrichen, Und irgendwann konnte ich auch nicht mehr. Dann habe ich das meiner Studentin aber übergeben. Die lebt in Bode, ist mit einem Norweger verheiratet, hat einen anderen Standpunkt. Und jetzt läuft es weiter. Darüber bin ich sehr glücklich. Also das Projekt geht weiter. Nur ich habe mich aus der Frontlinie zurückziehen müssen. Das ist manchmal so.
Da haben Sie viel Erfahrung gemacht. Sie haben 16 Jahre auf den Lofoten verbracht und haben da auch in einer Art Isolation gelebt. Inwiefern lässt sich das jetzt mit der Situation, die wir in der Corona-Pandemie erleben, vergleichen?
Also dort oben auf den Lofoten ist der Winter sehr lang, sehr dunkel und das Wetter ist manchmal unglaublich harsch. Auf meiner Insel wurde ich da schon mal 2 Wochen ganz isoliert, ohne Strom und nichts. Da hat man natürlich immer einen kleinen Vorrat und genügend Toilettenpapier. Ja, und dann hält man das auch durch. Also man merkt einfach, dort oben habe ich immer so im Element Natur gelebt. Und das ist einfach manchmal so, dass man isoliert wird. Und sowas Ähnliches erleben wir jetzt auch.
Wobei uns das ja vielfach verloren gegangen ist, im Element Natur zu leben, oder?
Ich glaube, da liegt auch das Problem, dass die Leute so Angst davor haben und nicht genau wissen, was sie jetzt tun sollen. Aber wenn man das gewohnt ist, also wenn man es fast jeden Winter mitmacht, dann denkt man, naja, 2-3 Monate ist dann nicht so schlimm.
Und diese Unsicherheit, die viele Menschen verspüren, weil ja auch eine Veränderung spürbar ist, inwiefern reagieren Sie darauf?
Also ich kann nur sagen, aus eigener Erfahrung, dass Veränderung, man sollte keine Angst davor haben. Angst ist destruktiv sowieso und versuchen, Veränderungen auch mutig anzugehen. Also ich habe so viele Veränderungen in meinem Leben gehabt, eigentlich gibt es fast nur Veränderungen. Und ich finde ja schon die andere Seite bedrohlich, wenn es mal keine Veränderung gibt, dann stimmt irgendwas im System nicht. Und deshalb Mut zur Veränderung, wir brauchen das ja auch.
Das klingt so gut und für viele Menschen, sie kämpfen ums Überleben mit ihrem Verein, viele Menschen sind so existenziell davon bedroht. Was macht Ihnen da dennoch Hoffnung?
Die Erfahrung, die ich habe, ich war schon oft existenziell bedroht und ich habe es immer wieder geschafft aufzustehen. Also einen Weg findet man immer, Menschen sind extrem zäh und anpassungsfähig.
Welche Ihrer Eigenschaften kommen Ihnen da besonders zugute?
Ich glaube, ich kann es sehr gut aushalten. Also nicht, ich gebe nicht gleich auf. Und ich weiß auch, dass wenn jetzt eine Periode kommt, wo nichts läuft, ich weiß, dass eine Periode kommen wird, wo es wieder läuft. Und man muss einfach eine Zeit lang ausharren, tatsächlich in dieser Situation. Und wissen, dass es irgendwann wieder geht. Schlimmer ist es für Leute, die wirklich in der Armut leben. Da greift sowas nicht. Also die brauchen dann wirklich andere Hilfe. Ich rede jetzt ein bisschen eher von uns Privilegierten. Ja, man muss da ein bisschen Unterschied machen. Aber auch da habe ich gemerkt, bei den armen Menschen, wo ich ja auch lebe, in Raja Ampat, die haben diese Mentalität auch. Sie wissen. Sie sagen immer, nach Regen kommt Sonnenschein.
Ja, Sie haben da ein Projekt in Indonesien. Das ist nochmal eine ganz andere Kultur. Wenn Sie darauf schauen, ist da das Leben mit der Natur ein anderes? Ist das intensiver?
Also die Menschen, klar, die leben in der Natur, die kennen die Natur wie kein anderer. Also wenn man mit denen durch den Urwald geht, die sehen alles, die wissen. Aber sie haben kein richtiges Verständnis dafür und wie das zusammenhängt. Oftmals haben sie noch auch Angst vor der Natur. Und dieses Verständnis, das können wir mitbringen, indem wir eben schon einen Schritt weiter gegangen sind und auch Zusammenhänge oder Empathie für Tiere, sowas, oder Empathie für sich selbst, müssen die auch wirklich zum Teil noch lernen. Aber das geht alles Hand in Hand. Also ich kann ganz viel von Ihnen lernen, wie man in der Natur sich bewegt. Und gleichzeitig können Sie aber auch ganz viel von mir lernen.
Und
das ist sehr schön.
Ja. Ja, und ein Anliegen von Ihnen ist es, die Wale zu den Menschen zu bringen. Das auch in Zeiten der Corona-Pandemie. Entwickeln sich da womöglich ganz neue Ideen?
Also die ursprüngliche Idee kam durch den Lärm verursacht und einfach zu sehen, dass das schöne Whale-Watching mittlerweile die Tiere auch stresst. Und dann dachte ich, warum versuchen wir nicht, die Wale dann eher zu den Leuten in den Ballungsgebieten zu bringen und nicht andersherum. Und da hatten wir erstmal vor ein paar Jahren die Idee, das ist immer noch leider eine Idee, aber das wollen wir noch verfolgen, dass wir Livestreams machen können. Also wenn wir schon draußen sind und die Wale bei uns haben, dann könnte man das doch auch teilen mit der Welt und auch speziell dort, wo die Leute es sich nicht leisten können, auf Whale-Watching zu gehen. Also eine Idee war dann eben Whale-Watching in Marzahn, Berlin.
Und dann, wie soll das funktionieren dann?
Also ein Freund von uns ist dort Sozialpädagoge mit Teenagern und er dachte, wir könnten da ein kombiniertes Projekt machen. Wir rufen, wenn wir die Wale haben, ruf mal an und dann beamen die das an so schöne Hochhäuser in Marzahn. Dann kann man Whale-Watching in Marzahn machen für alle. Also, dass man das einfach auch ein bisschen mit Humor nimmt und es auch spannend macht. Aber das könnte man überall zeigen. Aber dafür müsste ich eben draußen sein. Also das möchte ich sehr gerne mit dem Projekt von Raja Ampat machen, wenn es dann mal läuft.
Sie können aktuell nicht raus, aber gibt es Menschen, die aktuell so etwas umsetzen könnten aus Ihrem Verein Ocean Sounds?
Also ich habe natürlich Elin und Björn, die noch im Bude sitzen in Norwegen. Die machen das weiter und noch dürfen sie mit dem Boot rausfahren. Das machen die auch bald. Und da hätten wir zum Beispiel eine Chance, dass wir tatsächlich da live zuschalten könnten. Und mich würde das ja auch interessieren, aber vielleicht auch ganz viele. Und da suchen wir gerade eine Möglichkeit, eine Lösung dafür.
Wie schwierig ist es gerade für Sie, hier zu sein und nicht raus zu können?
Also für mich persönlich ist es sehr schwer.
Was stärkt Sie da?
Ich weiß, dass es nicht ewig dauert. Also wie ich gerade angedeutet habe, ich weiß, dass es wieder besser wird und dann kann ich das nachholen. Es ist nicht weg.
Das Durchhalten.
Genau. Und in der Zwischenzeit, ich habe vieles zu tun, da ist viel liegen geblieben. Natürlich, finanziell ist es ein Problem, aber auch das kann ich irgendwie kompensieren. Es wird schon gehen. Vielleicht unterstützen uns auch Leute. Man kommt ein bisschen mehr in Kontakt, auch wenn man nicht rausgehen darf. Dafür gibt es ja Gott sei Dank das Interview oder Internet, je nachdem. Und in der Zeit suchen wir nach Lösungen.
Ja, 2005 haben Sie den Verein in Norwegen zuerst gegründet, 2014 dann hier in Deutschland. Entstanden ist Ihr Verein auch durch eine Krise. Was für eine Krise war das damals?
Also damals war ich fertig mit dem Master oder Diplom damals und ich wollte unbedingt meine Doktorarbeit machen, aber habe keine Gelder bekommen. In Norwegen bekommt man für Verhaltensbiologie wenig Gelder und schon gar nicht Wale, weil sie die ja lieber schießen. Und ich habe die Wale vor der Haustüre gehabt im Fjord und konnte nicht rausfahren. Es war ein bisschen ähnlich wie jetzt. Aber damals dachte ich, okay, irgendwas muss ich tun. Und ich wusste ja, wie gerne Menschen Wale sehen. Dann habe ich gedacht, gründe ich doch meine eigene kleine Firma und mache so einen Misch zwischen Forschung, Tourismus, Kunst und Infovermittlung. Und das habe ich dann angefangen 2005. Und dann kam auch der Name, ein guter Freund von mir, von hier auch, der meinte, oh, das ist noch frei, Ocean Sounds im Internet, nehmen wir doch gleich. Das kommt dann auch immer so plötzlich. Und dann wird das kurz umgestellt und seither gibt es das.
Also an diesem Spruch, da schließt sich eine Tür und es öffnet sich eine andere, ist dann tatsächlich was dran.
Wenn man offen genug ist. Also das ist nicht immer so, ja, aber wenn man wirklich offen ist, dann denke ich, findet man da schon was.
Sie stammen hier aus dem Remstal, haben in Berlin Biologie studiert und sind dann an die Universität nach Norwegen, nach Tromsø gegangen. Und dennoch gab es mal den Plan, die Kommunikation nicht von Walen, sondern von Affen zu erforschen. Wie sind Sie dann bei den Walen gelandet?
Naja, in Berlin habe ich eben Verhaltensbiologie studiert und meine damaligen Betreuer waren eben in der Primatenforschung hauptsächlich oder auch in der Neurobiologie, da waren es eben Insekten, also da habe ich so mehrere Projekte gemacht und die schöne Karriere wäre eben gewesen, ich bleibe in Berlin und mache dort meine Diplomarbeit fertig, hieß es damals noch, heute ist es Master, aber dann bin ich mit meinem damaligen Freund nach Norwegen. Auch weil ich wollte immer in den Norden, weil unser Nachname Fester kommt vom Norden und wir wissen darüber nichts. Und das war immer so eine Anziehungskraft. Und da sind wir da auf die Lofoten und ich werde das nie vergessen. Wir sind im Bude in die Fähre und ich sehe die Lofoten in der Distanz aus dem Meer rausragen. Dachte, hier gehöre ich hin.
Das klingt so, als wäre es da um Sie geschehen gewesen.
Ja, das war es. Und das Westfjord, das ist ja Wester, Westfjord, das war ja dann meins, war klar, ne? Mhm.
Und wie sind Sie dann vorgegangen? Denn gerade die Erforschung bei der Kommunikation von Walen ist ja noch eine sehr junge Forschung. War das für Sie ganz besonders reizvoll?
Also ich liebe Herausforderungen und das ist eine Herausforderung, weil Tiere an Land, Vögel oder Primaten kann man leichter studieren. Natürlich, man sieht sie, man kann Experimente machen. Das geht eben mit diesen Walen nicht. Man braucht da unglaubliche Geduld und man kann ganz wenig aussagen. Es ist sehr ressourcenaufwendig, zeitaufwendig. Im Endeffekt kann man immer nur so kleine Resultate anbieten. Also da braucht man schon langen Atem. Das ist nichts, was dich gleich zum Ruhm bringt oder zu einem tollen Ergebnis. Das ist einem vielleicht nicht so bewusst, wenn man jung ist und voller Tatendrang. Das hat mich dann auch irgendwann ein bisschen ausgebremst. Vor allem, weil die Ressourcen immer fehlen. Also die Finanzierung ist lausig. Und dann festzustellen, dass wenige Kollegen um die gleichen Gelder konkurrieren und man keine Chance hat, das war ein ziemlicher Wake-up-Call, wo ich dann
das
auch dachte, wow. So habe ich mir es nicht vorgestellt. Ja.
Sie sind nicht nur Wissenschaftlerin, sondern auch Aktivistin. Inwiefern ist es schwierig, da die Neutralität der Wissenschaft auch einzuhalten?
Also die Wissenschaft mache ich aus reiner Neugierde. Das ist einfach so. Und ich hatte früher auch immer den Glauben an die Wissenschaft, dass ich dachte, ich könnte wirklich in der Wissenschaft meine Arbeit machen frei. Und so sollte es ja auch sein. Ich habe für meine Doktorarbeit dafür auch was unterschrieben. Die Wissenschaft muss unabhängig sein. Aber in der Realität musste ich einfach feststellen, dass es nicht so ist. Dieser ganze Apparat Wissenschaft, ob das Uni ist oder Institution, ist leider sehr mit Machtgefügen, Egoismus und so weiter ausgeprägt, extremer Konkurrenzdruck, dann immer diese Einjahresverträge. Also ist alles nicht so, wie ich mir die Wissenschaft vorstelle. Und im Endeffekt habe ich auch gemerkt, mit meinen vielen Stunden draußen auf dem Meer, was kann ich denn den Walen zurückgeben dafür, dass ich sie quäle oder plage, die 16 Stunden, die ich da bei ihnen bin. Also mir war das nie genug, einfach nur an mich zu denken, zu sagen, okay, wenn ich ein Paper publiziere, reicht das.
Das klingt jetzt durchaus frustriert aus dem Bereich Wissenschaft.
Ja, kann ich auch sagen, ich bin wirklich frustriert, Wissenschaft. Auf der einen Seite liebe ich die Wissenschaft, also das ist wirklich auch was, wofür ich brenne. Aber so wie die Situation ist, das Ganze drumherum hat mich einfach nach meiner Doktor- oder während der Doktorarbeit wirklich abgeschreckt.
Was müsste sich ändern, damit Sie zufrieden wären mit einer Wissenschaft?
Die Wissenschaft sollte wieder offener sein, unabhängiger sein und auch möglich für kleine Organisationen, dass nicht alles über den Apparat Universität geht. Es gibt auch andere Möglichkeiten, die Resultate zu überprüfen, dass es eben auch richtige Wissenschaft ist, ja, und nicht einfach nur Pseudowissenschaft. Aber dafür muss nicht alles über die großen Institutionen gehen, sondern das Öffnen.
Sie studieren die Kommunikation von Walen und Delfinen. Wir wollten noch die Frage klären, ja, was ist das denn überhaupt bei den Walgesängen und bei der Verständigung? Soul, Pop, Funk?
Wahrscheinlich alles, aber man darf sich das, die meisten kennen ja die Buckelwalgesänge, die ja auch zur Beruhigung angewandt werden und was weiß ich alles. Aber das ist eigentlich nur ein Wal von über 80 Arten und die hören sich alle anders an. Die Delfine sind ein bisschen ähnlich, aber so diese Wale, das hört man sofort. Man hat zum Beispiel die Pottwale, die klicken nur, aber haben eine Klicksprache entwickelt, also Tiersprache. Und dann die Orcas hören sich auch untereinander, also ich kann zum Beispiel einen aus Norwegen unterscheiden mit dem aus Kanada, das ist wie eine andere Sprache fast.
Wissen Sie denn, ob die sich untereinander verständigen könnten?
Das ist ziemlich schwer zu beantworten, aber von diesen grausamen Experimenten SeaWorld und Co., wo sie die Tiere einsperren in Aquarien, da werden ja Tiere wirklich aus aller Welt zusammengepackt. Das ist keine natürliche Matrilinie und innerhalb von kurzer Zeit fangen die auch an, untereinander sich zu unterhalten oder Laute auszutauschen und die haben extrem schnelles vokales Lernen.
Sie
kann man davon ausgehen, dass die vielleicht die andere Sprache lernen oder eine gemeinsame Sprache finden.
Und das ist ein Thema, was viele Menschen fasziniert. Und Sie haben festgestellt, ganz besonders die Kinder sind fasziniert von dem Thema. Haben Sie eine Erklärung?
Es ist sehr spannend. Also ich erwische auch die Erwachsenen, nicht nur die Kinder. Aber es geht mir ja auch so, wenn man sich das anhört, dann immer wieder diese neuen Laute, die tun uns ja auch gut. Das ist schon irgendwo auch ein bisschen wie Musik in den Ohren. Aber wenn man dann ein bisschen da reinhört oder sich das auch wissenschaftlich anschaut und die Unterschiede sieht, dann tut es irgendwie auch gut, dass auch andere eine Art Sprache haben, nicht nur wir. Und die Neugierde kommt dann natürlich hervor, ja, was sagen die denn untereinander? Wie unterhalten die sich? Und das ist ja auch ein Schlagabtausch. Die singen ja nicht nur wie die Buckelwale, sondern es ist tatsächlich, bei den Delfinen wissen wir, dass sie einzelne Laute haben wie Namen. Und bei den Matrilinen, bei den Orcas gibt es diese Gruppendialekte und so eine Geschichten sind sehr spannend.
Sie haben eine ganze CD gemacht mit den Lauten von Walen und Delfinen. Und jetzt gerade, wo viele Menschen zu Hause sind, gibt es wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, da reinzuhören. Ich habe das gemacht, auf Ihrer Seite gibt es auch viele Sounds, war da ganz begeistert von. Aber letztendlich das zu lernen, was bräuchte man da für Tools, um sich da auch gut reinhören zu können?
Also wir haben jetzt, das hat 15 Jahre gedauert, ja, dass ich endlich so viele Aufnahmen hatte von verschiedenen Walarten, dass wir jetzt eine Soundbibliothek gemacht haben, eine Wal-Soundbibliothek, wo wir wirklich vom größten Blauwal anfangen bis zum kleinsten Delfin mit Beispielen. Und das würden wir auch gerne jetzt umsetzen. Also momentan funktioniert es leider noch interaktiven Vortrag, können wir momentan nicht machen. Aber da wären Touchscreen-Programme für die Museen vielleicht gut oder auch wirklich was für zu Hause, dass wir uns was überlegen können, wie können wir das streamen, also dass die Kinder uns auch fragen können, also das hören können und so die Faszination beibehalten, das wäre auch eine Möglichkeit.
Da gibt es ja viele Projekte, die jetzt auch gestartet werden und ausprobiert werden, also vielleicht dann auch bei Ocean Sounds einfach mal öfter auf die Seite gucken und gucken, was sich da tut. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute, danke für den Besuch in SWR 1 Leute, Heike Fester.
Ich danke auch.
Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast. Mit Nicole Köster.